Es geht um den Fürsten der Unverfügbarkeit, um Hermann, der nicht zu rekrutieren, nicht zu instrumentalisieren, nicht zurechtzustutzen ist, der unbeeindruckt ist vom Werben der Ideologen, der Politik, der Moral und des Konsums. Hermann ist frei nach Dostojewskis Roman der Idiot des 21. Jahrhunderts. So heißt der neue Roman von Michael Kleeberg auch, der Idiot des 21. Jahrhunderts. Hermann verliebt sich nun in Mariam, die aus dem Iran stammt. Und so erzählt Kleeberg auch eine Geschichte, die von der Beziehung zwischen Orient und Okzident handelt. Schließlich trägt sein Roman den Untertitel Ein Divan nach Goethes Gedichtsammlung Westöstlicher Divan. Der Autor Michael Kleeberg ist nun bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Kleeberg.
Hallo.
Hermann ist unverfügbar, aber wonach richtet er sich denn? Wohin steuert er? Was ist ihm denn wichtig?
Hermann kommt ja aus einem kleinen Kaff in der Pfalz. Am Anfang des Kapitels, das sich ganz explizit um ihn dreht, heißt es, wenn du aus Häschte kommst, also Hauenstein in Wirklichkeit, dann bleiben dir nur vier Dinge. Du wirst Kommunitarist, Waldgänger oder Hornochs. Und was man als Viertes noch werden könnte, hat derjenige, der das da erzählt, vergessen. Und ja, ich glaube, Hermann hat von all diesen drei Eigenschaften etwas. Kommunitarist, das heißt, er ist ein solidarischer Mensch, er ist ein Mensch, der die Gemeinschaft sucht, allerdings dann im goethischen Sinne eher die kleinste Gemeinschaft. Aber er ist jemand, dem Beziehungen, dem Freundschaften sehr, sehr wichtig sind, der sie ernst nimmt. Ganz explizit ist er ein Waldgänger. Das war mir gar nicht so bewusst, als ich das geschrieben habe, aber hinterher haben mich viele Leute darauf angesprochen, dass ich doch eigentlich ein Wiedergänger der deutschen Romantik sei. Dass das ein zutiefst romantisches Motiv sei und auch der Hermann eine zutiefst romantische Gestalt. Vermutlich steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Also ein Waldgänger in dem Sinne, dass er zum Denken, zum Alleinesein und vielleicht eben auch zum Glauben in den Wald geht, einfach um sich über sich selbst und die Welt klarer zu werden. Und letztendlich ist er auch ein Hornochs, was in dem dortigen Idiom wohl eher so zu deuten ist, dass es einen Sturkopf meint, der dann auch die einmal gewählten Wege, und sei es durch die Wand, weitergeht.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, diese weitere Entwicklung, die er nimmt. Dazu passt ja auch, dass er sich von Dingen angezogen fühlt, die verstandesmäßig nicht verfügbar sind. So empfindet er schon als katholischer Messdiener ein besonderes Glück in der Heiligen Messe, weil er dort der Ausführungsgehilfe einer Tat war, so heißt es im Roman, einer außergewöhnlichen und magischen Tat, nämlich der Wandlung vom Wort zum Fleisch. Das ist ja erstmal einem Messdiener ziemlich fremd. Was bedeutet ihm das denn?
Er wird ja das ganze Buch über als jemand geschildert, dem das Glauben und das Denken keine Widersprüche sind. Wir sind es ja so gewöhnt zu sagen, jemand, der rational denkt oder womöglich der philosophisch denkt, der müsste den ganzen Spuk des Glaubens eigentlich abgeschworen haben. Und Hermann insistiert eigentlich sein ganzes Leben hindurch dahingehend, dass es eine Gemeinsamkeit zwischen beiden geben muss, beziehungsweise dass das eine das andere ergänzt. Und das Denken und das Tun, das heißt das Denken und das Ausführen, in seinem besonderen Fall das Denken und das Lieben, also durchaus auch das Wort und die Tat. Und für jemanden, der natürlich im katholischen Glauben aufwächst, in so einem Dorf, wie das Hermann und seine Freunde getan haben, ist dieser Moment der Messe, der Eucharistie, natürlich der mystische Kreuzungs- und Knotenpunkt. Gehen wir mal davon aus, dass das eine besondere Form von Magie und magischer Handlung darstellt, gerade für so ein Kind, was Messdiener ist. Aber es ist natürlich extrem symbolträchtig und fassbar, hörbar, fühlbar, riechbar, der Moment, wo sich etwas wandelt.
Für Kinder ist sowas ja auch gar nicht so widersprüchlich. Kinder leben ja immer in mehreren Welten. Die empfinden das gar nicht so fremd als wir Erwachsene. Hermann tappt dann nachher auch nicht, wie Sie es schreiben, nicht in die damals populäre sozialistische Falle. Also das ist ihm wahrscheinlich zu eng und zu wenig. Ganz im Gegenteil, er beschließt, die gesellschaftlichen nicht gegen die spirituellen Utopien auszuspielen. Er entwickelt eine Spiritualität des Widerstands. Was ist denn das?
Das ist der Titel seiner versuchten Dissertation, wohin ihn eigentlich 25 Jahre Leben und Nachdenken und dann aber eben auch die Begegnung mit der Iranerin Mariam geführt haben, dass er Politik und Glauben, politische, utopische Praxis und religiöse Praxis nicht versucht zu trennen, sondern, und da steht er nun wirklich am Rande der damaligen, das ganze spielt ja dann in den späten 70er Jahren am Rande der damaligen Praxis, dass er versucht, das zu vereinen und sozusagen das gesellschaftliche Widerstandspotenzial, das politische Widerstandspotenzial von religiöser Mystik herauszuarbeiten. Im Prinzip ist es, und deswegen heißt es auch, er tappt nicht in die kommunistische Falle der Mode seiner Zeit, sondern im Prinzip ist das Befreiungsphilosophie, Befreiungstheologie, aber eben für das Individuum. Das ist der Unterscheidungspunkt. Was diese Dissertation und was Hermann versucht zu fassen, ist, dass Gesellschaftsveränderung über Veränderungen im Individuum stattfindet.
Und er lässt sich auch nicht in Identitätskonzepte einsperren. Wichtig ist für ihn Hugo Ball, der Dadaismus spielt eine große Rolle. Hugo Balls Gedicht über die schwarze Madonna stellen Sie an den Anfang, ja vielleicht sogar eines Schlüsselkapitels. Welche Rolle spielen Katholizismus, Dadaismus und Hugo Ball denn da?
Hugo Ball, der natürlich ein Pfälzer aus derselben Ecke ist wie Hermann, also ein Landsmann, ist eine hochinteressante und noch ziemlich unerforschte deutsche Künstler- und Denkergestalt. Man reduziert ihn im Prinzip auf die 6 Monate Dadaismus, von dem Dadaismus man sich auch häufig falsche Vorstellungen macht, weil der Dada, so wie ihn Hugo Ball praktiziert hat in Zürich, war ja schon eine Form von verrückter Messe eigentlich, verrückter heilige Messe und Spiel mit den religiösen Formen. Aber das war bei Hugo Ball tatsächlich eine Durchgangsstation und er hat sich eigentlich davor und danach den größten Teil seines Lebens eben genau mit diesen Fragen abgequält, wie denn eine Form von Freiheit nicht gegen den Glauben, sondern durch den Glauben erreicht werden könnte. Und hat dann ja dieses Buch, auf das auch der Hermann rekurriert, über die frühchristlichen Wüstenheiligen, Wüstenmystiker geschrieben. Ist dann allerdings zu früh gestorben, um im Endeffekt auf eine weitere Ebene, höhere Ebene oder zu letztgültigen Ergebnissen zu kommen. Aber was Hermann nun noch tut und was ich sozusagen als der Strippenzieher im Hintergrund getan habe und was riesigen Spaß gemacht hat, ist eben die ungeheure strukturelle und faktische Nähe der christlichen, der frühchristlichen Mystik und der islamischen Mystik herauszuarbeiten, wo es dann fast zu deckungsgleichen Formulierungen kommt. Und wir haben es ja, wenn wir jetzt also im Christentum in die Zeit von Meister Eckhart oder so gehen, wir haben es ja auch in beiden Fällen zu tun mit einer Praxis, die extrem scheel angesehen wurde von den jeweiligen religiösen Hierarchien. Und der ein oder andere Mystiker in beiden Religionen musste das ja durchaus auch mit dem Leben bezahlen, weil, und das ist dann wieder das entscheidende, vielleicht anarchische Element für Hermann in der ganzen Geschichte, der wirklich praktizierende und überzeugte Mystiker, der also sozusagen im Anblick des geliebten Menschen Gott schaut und durch diese Einheit natürlich auch sein ganzes Leben befreit, der braucht die religiös-theologische Hierarchie nicht mehr und kommt dementsprechend auch oft genug mit ihr in Clinch.
Das hat, wie Sie sagten, auch schon Tradition. Meister Eckhart, Sie wurden alle von der Institution Kirche sehr scheel angesehen, verboten, einige sogar verbrannt. Da gibt es eine Tradition des Anarchistischen in der Mystik. Ja, und was machen Sie dann mit Hermann? Ja, Sie schaffen alles Weltliche von ihm fort, denn Sie lassen ihn krachend scheitern. Also beruflich, seine Doktorarbeit scheitert, seine große Liebe scheitert. Ja, dieses Scheitern, das befreit ihn dann vom allen Weltlichen. Und er wird zum Mönch, zum Einsiedler, fast zum Heiligen, oder?
Ja, und das war nun wiederum literarisch und historisch vorgegeben. Denn die ganze Geschichte, die ich erzähle, diese große Liebesgeschichte von Hermann und Mariam, ist ja eigentlich nichts anderes als die Modernisierung der berühmten persischen Liebesgeschichte aus dem 13. Jahrhundert von Leila und Majnun, die so etwas ist wie das orientalische Äquivalent von Romeo und Julia oder Tristan und Isolde, also die exemplarische Geschichte eines tragischen Nicht-Zusammenkommens zweier Liebender. Wobei Majnun wohlgemerkt kein Name ist, im Gegensatz zu Leila, sondern eigentlich der Verrückte, der Liebestolle oder eben im übertragenen Sinne, im Dostojewskischen, auch der Idiot bedeuten könnte. Und das ungeheuer Moderne an dieser alten persischen Geschichte ist, die eigentlich genauso funktioniert. Die beiden lieben sich von Kindesbeinen an, aber die Familie des Mädchens akzeptiert den jungen Mann nicht. Und als die beiden sich nicht kriegen können, und das ist das Interessante daran, insistiert dieser Majnun auf dem Scheitern seines Lebensprojektes und zieht sich dann in die Wüste zurück und besteht, wie gesagt, darauf, ein Gescheiterter zu sein, lebt als Eremit mit den wilden Tieren in der Wüste. Was sehr, sehr modern ist, ist zweierlei an dieser Geschichte, nämlich zum einen, dass er derjenige ist, der auf der Tragik besteht, während sein gesamter Umkreis ihn eigentlich beschwichtigen will. So nach dem Motto, Gott, ja, kommt die Liebe, geht die Liebe, jetzt hab dich mal nicht so, stell dich nicht so an, findest auch noch weitere nette Frauen, kannst ein gutes Leben führen, kommst aus einer guten Familie, jetzt nimm es alles mal nicht so tragisch. Und er sagt, doch, das war das einzige Projekt meines Lebens, ich nehme es tragisch, ich bin gescheitert und ich bestehe darauf. Und auch die Leila in der alten Nizami-Geschichte, die zwangsverheiratet wird von ihrer Familie, trifft auf einen erstaunlich modernen Ehemann, der ihr nämlich nichts abverlangt, sodass sie ihr ganzes Leben über de facto ihrem Geliebten treu bleiben kann, auch in der Ehe. Und die beiden hören nicht auf, aneinander zu denken. Und das, der poetischste Moment ist also in diese einsamen Klagegesänge, die der Majnun in der Wüste von sich gibt, sozusagen vom Wind und den Tieren und den Sternen weitergetragen werden und irgendwie bei ihr ankommen, sodass sie weiß, dass er existiert. Naja, und das wollte nun natürlich alles ins 21. Jahrhundert und nach Deutschland verlegt werden. Und aus diesem Majnun musste Hermann gemacht werden. Nun gibt es ja heutzutage in Deutschland zum Glück im Allgemeinen keine Zwangsverheiratungen mehr. Es musste also sozusagen dieses Scheitern der Liebe andere praktische Gründe haben. Und dann war natürlich für mich auch die Frage, da das zentrale Rückgrat meines ganzen Romanes ist, lasse ich die beiden, wie es auch in der Originalgeschichte passiert, nach vielen, vielen Jahren nochmal wieder zusammenkommen. Und wenn ich das tue, wie lasse ich das Ganze ausgehen? Der Punkt ist natürlich der, wie tritt man sich nach 30, 35 Jahren wieder gegenüber, wenn man nicht mehr der brennend verliebte 20-Jährige ist, sondern plötzlich ein Mensch von jenseits der 50, der gelebt hat.
Bei Ihnen geschieht das ja ganz behutsam. Die werden gewissermaßen per Mittelsmänner Leute zueinander geführt, aber da wollen wir jetzt auch nicht allzu viel verraten. Ja, der Hermann, der bleibt ja auch seiner Mariam immer treu, indem er zum Einsiedler wird, zum Schäfer. Der macht ja allerhand, aber allerhand, was ihn immer in dieser Freiheit des einsamen Waldgängers bläst, oder?
Ja, ganz genau. Er verbringt natürlich seine Zeit einmal in einem Kloster auf dem Sinai, dann lange als Schäfer, dann auf einem Gnadenhof. Aber er beharrt eben drauf, diese Karriere, die er sich vielleicht irgendwann mal erträumt hat, die Universitätsausbildung und dann die bürgerliche Karriere, das klassische Eheglück, also die kleinbürgerliche Variante eines Lebenstraums, die ihm in dem entscheidenden Moment verwehrt geblieben ist, die will er dann nicht mehr anders nachholen, sondern er insistiert tatsächlich darauf, außerhalb der Gesellschaft zu bleiben. Wobei der dialektische Kniff bei der ganzen Geschichte ist natürlich der, dass er in dieser Zeit einen inneren Reichtum an Fühl- und Denkfähigkeit und Menschenfreundlichkeit entwickelt, der dann später den anderen zugutekommt.
Ihr Roman erzählt diese Liebesgeschichte, eine große Geschichte, aber natürlich auch noch viel mehr. Ihr Roman erzählt fast die Geschichte der Menschen aus der uralten Tradition heraus. Der Horizont, den die Menschen voranstrebend sehen, ist der Horizont der Anfänge. Sie haben also die Zukunft im Rücken, heißt es in Ihrem Roman. Alles Augenmerk liegt da auf dem Urpunkt des Seins. Und alle Geschichte, so schreiben Sie, beginnt mit einem Mord, dem Urmord. Mord. Inwiefern?
Diese Reise zu den Anfängen der Menschheit ist eingebettet in ein großes Kapitel, das von drei auch wieder Liebespaaren während des libanesischen Bürgerkrieges handelt. Bürgerkriege haben ja immer was besonders Absurdes, in der sich ein Volk gegenseitig zerfleischt, ohne dass irgendjemand gewinnt, ohne dass irgendetwas dabei rauskommt. Es wird unsinnig viel Blut vergossen. Und in der Mitte dieses Kapitels gibt es sozusagen ein kurzes Innehalten des Erzählers, der sagt, wann hat es eigentlich angefangen mit unserem ewigen Blutvergießen? Dann findet so eine Art Wanderung zu den Ursprüngen der Menschheitsgeschichte statt, in der ich auch den einen oder anderen Theoretiker der Ursprünge der Gewalt verarbeite, oder besser gesagt verarbeite ich sie alle und schreite an ihrer Hand sozusagen zurück über die frühen Hochkulturen und noch weiter zurück zu den Anfängen der Stammeskulturen und noch weiter zurück wirklich in die graue Vorzeit, als der Mensch kaum Mensch genannt werden kann, und parallel dazu auch zu den entsprechenden Mythen und eigentlich immer, und das ist das Merkwürdige, immer begleitet Gewalt und ein anfänglicher Mord die Menschheitsgeschichte ins Rollen bringt. Wir haben es in der christlichen Mythologie mit Kain und Abel und wir haben es in allen großen Mythologien der Menschheitsgeschichte, dass die Erde in dem Fall von Göttern geschaffen wurde durch eine Gewalttat.
Und das Opfer spielt eine große Rolle. Und dann tun Sie so in 10 Zeilen ab, dass der Nazarener, naja, das war ein netter Versuch, diesen Opferkult und dieses Mord und Totschlagen, diese Gewalt zu unterbrechen. Just a try, wie der Engländer sagen würde, war ein netter Versuch vom Nazarener, das mal umzudeuten, das umzudrehen. Aber das war wohl nichts. Das ist ziemlich lässig abgetan.
Das ist ein ziemlich zynischer Satz, wobei man zu meiner persönlichen Entschuldigung hinzufügen muss, dass dieser Satz gesprochen wird von einem Zweistrom-Gott, der in der Zeit etwas davor lag und also noch zu dem heidnischen Himmel gehörte. Aber in diesem saloppen Satz verbirgt sich natürlich auch Schmerz. Denn dieser Gott sagt ja auch, wenn wir jetzt von meiner Zeit aus gesehen nach vorne gehen wollten, statt immer weiter zurück zu den Ursprüngen, dann kämen wir eigentlich an den Punkt, an dem es alles hätte zu Ende sein müssen, von der Logik her. Das Opfer, um alle Opfer zu beenden, hat eigentlich stattgefunden, aber, wie wir alle wissen, wenn wir uns die Weltgeschichte seither betrachten, die nicht groß anders aussieht als die Weltgeschichte davor, dann hat es wohl nicht funktioniert.
Es geht um Utopien ja weiter in Ihrem Buch, und es gibt auch Utopien in Ihrem Buch, die dann funktionieren, und da spielt ein libanesischer Pfarrer eine Rolle. Sie sprachen gerade von dem libanesischen Bürgerkrieg, der kommt aus diesem Bürgerkrieg, da vernetzen Sie wieder die Handlungen. Dieser libanesische Pfarrer landet mit seiner Frau Caroline dann in Deutschland und der schafft es in einer Art, ja, romantischem Idyll fast, eine Gartenoper zu inszenieren. Diese Gartenoper, die schildern Sie als ein großes Moment des Glücks. Da lassen Sie Utopie Wirklichkeit werden, wenn auch als romantisches Idyll, oder?
Ja, und das tue ich mit umso besserem Gewissen, als dieses ganze Kapitel 1:1 aus der existierenden Realität genommen ist. Es gibt diese Gartenoper, es gibt dieses Dorf, wo die Menschen zusammenkommen und durch diese Gartenoper tatsächlich zu einem gemeinsamen Handeln und eben zu diesem gemeinsamen Glücksmoment gebracht werden. Da habe ich keine einzige Zeile erfunden. Das ist ein utopisches Moment mitten in unserer Realität, das ich sozusagen nur bewahrt habe.
Diese Utopie hebelt alle konsumistischen und kapitalistischen Gesetze aus, denn diese Menschen arbeiten ohne Geld dafür zu bekommen. Sie machen das aus Freude an der Sache. Sie machen das gemeinsam. Sie sind nicht darauf aus, Hierarchien zu bilden. Es geht nicht um Macht. Es geht nicht all um diese hässlichen Dinge. Das ist ein wohliges, glückliches Miteinander, das Sie da schildern.
Das ist tatsächlich eine Oase des anderen, die ich mich gar nicht getraut hätte zu erfinden, wenn ich sie nicht am eigenen Leib erlebt hätte. Es gibt diese Oasen, es gibt diese utopischen Eiländer, vielleicht sogar mehr, als wir es in unserem Alltagstrott glauben. Es lässt sich natürlich nur im wahrsten Sinne kein Staat damit machen. Sie bleiben einzelne Atolle in einem Meer von anderen Gesetzmäßigkeiten, aber es gibt sie und wer sie erlebt, wer sie mitgestaltet, denn das Miterleben kommt ja aus dem Mitgestalten. Es ist ja eben nun kein passives Konsumieren, bei so etwas dabei zu sein, sondern das Entscheidende und was die Sache anders macht, ist eben das gemeinsame Mittun. Das schafft solche Inselchen von absolutem Glück, die das Beste sind, was wir haben können.
Aber Sie schütteln den Leser ganz schön durch. Diese Utopie ist ein Kapitel und in anderen Kapiteln geht es um schlimmste Gewalt, um Terror, um die Gewaltpotenziale monotheistischer Religionen. Islamisten ködern junge Menschen. Moslems treten aggressiv in Deutschland auf, um Islamisten zu werben. Ja, ein Thema, das natürlich auch polarisiert. In diesen Tagen lässt sich ja fast kaum drüber reden und drüber schreiben, ohne nicht gleich in eine politische Ecke gesteckt zu werden. Empfinden Sie das auch so?
Ja, deswegen ist ein solcher Roman auch fast die einzige Form, in der man dieser wahnsinnig komplexen und schwierigen Gemengelage Herr werden und ihr gerecht werden kann. Denn wir haben mittlerweile in Deutschland einen derartigen, fast schon Siedepunkt einer geistigen Auseinandersetzung erreicht, die eben fast schon keine geistige Auseinandersetzung mehr ist, sondern irgendwie schon die Vorboten eines geistigen Bürgerkriegs bildet, mit Gräben, die aufgerissen werden, mitten durch die Bevölkerung, die kaum zuzuschütten sind. Und jede simple Meinungsäußerung, ob sie nun von einem Privatmann kommt oder von einem gesellschaftlichen Repräsentanten, muss irgendwie viermal im Munde rumgedreht werden, weil sie sofort extremste Reaktionen zeitigt. Also ich kann mich nicht entsinnen aus meinem Leben, selbst in der extremsten Zeit des RAF-Terrorismus, dass ein derartiger Riss durch diese Gesellschaft ging. Und gerade deswegen ist es notwendig, auf eine humane Weise Stellung zu beziehen, was ich mit diesem Buch versucht habe. Und wenn man es denn schreibt, ist es absolut notwendig, keinen Aspekt zu dem ganzen Zeitbild aus den Augen zu verlieren. Deswegen die Idylle, die Utopie, die Hoffnung, die Menschenfreundlichkeit, hart geschnitten gegen Hass, gegen Gewalt, gegen Horror. Das Gesamtbild zeigt alles und das macht es auch so rasend schwer, eine Orientierung in dem Ganzen zu finden.
Also das ist genau das Vielschichtige und dieses Vielschichtige macht auch Ihren Roman aus. Also zum einen Gewaltpotenziale, die der Islam hat, das Christentum natürlich auch. Auf der anderen Seite dieses wunderbar poetische, die islamische Mystik, die christliche Mystik. Beides ist natürlich wahr und Wirklichkeit, aber man darf da nicht auch dieses Gewaltpotenzial, das der Islam hat, aus dem Auge verlieren natürlich. Ne?
Ja, wenn Sie diesen entfesselten Mob aus fanatischen Männern in Pakistan, die alle irgendwie Leib und Leben dieser einen Frau wollten, die angeblich Mohammed beleidigt hat, dann sieht man eben auch, zu welchen Exzessen von Unmenschlichkeit diese Religion missbraucht werden kann. Da kann kein Wegschauen sein.
Man kann auch nicht sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist genauso
Blödsinn. Das hat allerdings in der Tat mit dem Islam was zu tun. Aber das Problem ist eben, wenn wir von dem Islam sprechen, dann sind wir eben auch schon wieder auf dem Holzweg. Wenn ich jetzt diese Frau da wäre, wäre mir es ziemlich wurscht, dann dazu zerstückeln, gerade jetzt in dem Moment objektiv, was denn der sympathische und humane und was der unmenschliche und inhumane Aspekt am Islam ist. Aber Tatsache ist natürlich, dass wir ganz verschiedene Strömungen haben. Wir haben eine viel schärfere und tiefere Trennung zwischen sunnitischem und schiitischem Islam, als wir beispielsweise zwischen Katholizismus und Protestantismus haben. Wir haben 1000 Interpretations- und Rechtsschulen, dadurch, dass es eben keine zentrale Instanz der Entscheidung gibt, die sagen kann, wie der Koran, der nun extrem kryptisch ist, ausgelegt werden kann. Darauf legt sich natürlich immer noch ein fürchterlicher Paternalismus und Machismus in vielen dieser Gesellschaften, wo das irgendwie interpretierte religiöse Wort natürlich auch als Beleg für die Herrschaft der Männer über die Frauen etc. pp. Genutzt wird. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Gemengelage. Dem Ganzen bis zum Grund nachzufolgen, ist eine schwierige Geschichte. Ich meine, was uns jetzt hier in Deutschland bleibt, ist einfach zu pochen auf das, was uns wichtig ist, was unser Grundgesetz ist und was die Erklärung der Menschenrechte ist. Und damit haben wir irgendwie ein paar Leitfäden, die wir eben auch in jedem Falle an religiöse Exzesse anlegen müssen.
Zum Abschluss noch eine Frage zu Ihrem Roman, zum Ende des Romans. Ja, natürlich folgen wir den beiden Liebenden. Der Weg in die Zukunft, der bleibt allerdings, wie sollte es auch anders sein, der bleibt ungewiss. Das letzte Buch Ihres Romans ist das Buch der Utopie, ein Märchen über Glück und Zufall, Klugheit und Scharfsinn. Ja, was bleibt am Ende übrig? Das ganze ausgerollte Leben in der Nussschale eines Augenblicks und das Erzählen von Märchen, das Weitererzählen von Geschichten?
Ja, was jemandem wie mir natürlich bleibt, ist das Weitererzählen von Geschichten, weil nichts wäre schlimmer, als wenn dieser Strom, der irgendwie seit Tausenden von Jahren uns unserer Menschlichkeit erinnert, versiegen würde. Im Untertitel des Buches heißt es ja nicht geschrieben von, sondern versammelt von Michael Kleeberg, diese ganzen vielen unterschiedlichen und doch zusammengehörigen Geschichten. Und ich habe mir dabei folgendes Bild vorgestellt: Wenn früher irgendwo im Dorf ein Feuer war, haben die Menschen doch so eine Eimerkette gebildet, sich die Wassereimer weitergereicht von Hand zu Hand, um gemeinsam dann das Feuer zu löschen. Und Ähnliches könnte man eigentlich über die Tradition des Geschichtenerzählens über die Zeiten hinweg sagen. Die Geschichtenerzähler geben sich gegenseitig den Eimer der Erzählungen und der Geschichten in die Hand und tragen ihn weiter. Und ich bin sozusagen in diesem Buch einer in dieser Kette, der die Geschichten weiterreicht. Weil viele sind ja jetzt nicht von mir erfunden. Die ganzen Mythen, die ich mitverarbeite, kommen von weit her. Und ich bin nur der, der sie in diesem Moment weiterreicht.
Der Optimismus mit Trauerrand, das ist eine Utopie, die bleibt. Und Hermann sagt am Ende, eine Utopie gehört in eine Geschichte. Ich zitiere jetzt weiter aus dem Roman. Nur da ist sie gut aufgehoben und spendet dauerhaft Hoffnung. Und Mariam ergänzt, und deswegen erzählen wir euch jetzt eine utopische Geschichte. Sie heißt Die drei Prinzessinnen von Serendib. Und wenn Sie jetzt wissen möchten, wie Michael Kleeberg dieses uralte persische Märchen weiterspinnt, quasi auch diesen Eimer weiterreicht, dann müssen Sie unbedingt sein Buch lesen, Der Idiot des 21. Jahrhunderts, ein Divan, so heißt es. Gewiss ein Jahrhundertroman, den man mit großer Freude auch zweimal und dreimal lesen kann und immer wieder Neues, immer wieder Erhellendes entdeckt über unsere Zeit, über den Urpunkt des Seins, über Epiphanien und das Glück in einer Nuss, über Freundschaft, Liebe und was das Gegenteil davon ist. Der Roman Der Idiot des 21. Jahrhunderts, ein Divan, ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Das Buch hat 455 Seiten und es kostet 24 Euro. Vielen Dank, Michael Kleeberg.
Ich danke.